Wie sich Jesus in Leben und Lehre zeigte. Im Johannesevangelium ist der Heiland völlig vom Lehrer verschlungen. In den Synoptikern halten sich Leben und Lehre ungefähr die Waage. Im Unterschied zum vierten, der ja von diesem Begriffe fast mehr als von jedem andern zehrt, verwenden die drei ersten Evangelien den Ausdruck Leben sparsam und meistens belanglos, das Leben irgendjemandes. Wenn einer Überfluss hat, so ist sein Leben doch nicht gesichert durch seine Habe. Lukas 12,15. Abraham sprach: Kind, gedenke, was du in deinem Leben Gutes empfingest. Lukas 16,25. Wo die Herrenworte Logia vom Leben, das da kommt, oder vom ewigen Leben reden, kann es sich nicht um einen Ausspruch des irdischen Jesus handeln. Matthäus 19,16-29, Markus 10,17-30, Lukas 10,25, 18,18-30 und sonst. Nach den Synoptikern hat Jesus Lehrvorträge gehalten. Matthäus 4,23, 5,2, 21, 23, Markus 1,21, folgende 6,7, 14, 49, Lukas 4,15, 5,17, 6,6 und sonst vielfach. Seine Mitteilungen werden ausdrücklich als Lehre bezeichnet. Matthäus 7,28, 16, 12, 22, 33, Markus 1,22, 27, 11, 18, 12, 38, Lukas 4,32. Weil er nicht mit der Feder in der Hand dachte, kannte er nur eine innige Verbindung seiner Lehre mit seinem Leben, und zwar in einem Umfange, der nicht bei Dingen und Tatsachen Halt machte. Er erfasste den gesamten, ihm zugänglichen Umkreis bewegter Erscheinungen, von dem sein Auge trunken war und sein Ohr tönte. Wohl nur in ihm gelangte die Lehrverkündigung von etwas Göttlichem zu einer derartigen Ausgestaltung, weil im Buddha zu wenig und in Muhammad zu viel Tateifer waltete. Wir schalten drei Grundsätze ein, die es verstehen lassen, was für Jesus das von ihm verkündete äonische Leben bedeutete. Der erste Grundsatz: Religion ist ein Symptom des Lebens auf der Erde. Mit Religion gelangt in besonderer Weise auf Erden und an Menschen Leben zum Ausdruck. Dieses als Religion auftretende Leben verfügt über ihm eigene Ausdruckszeichen, hinterlässt eine Spur, an der es zu erkennen ist. Was Leben sei, bleibt die Frage aller Fragen. Jede Antwort würde ihr Abbruch tun. Im Gewande der Religion öffnet sich mit dem Begriff Leben die Welt über alles Menschliche hinaus, ohne doch aufzuhören, für den Menschen letzte und höchste Angelegenheit zu sein. Dass in der Frage nach dem Leben der Mensch weder überwiegt noch verschwindet, ist das deutliche Kennzeichen, um Religion sowohl gegen Unglauben als gegen Mystik abzugrenzen. Religion ist Ausblick in eine offene Welt und Teilnahme an ihr, ausgeübt von Eigenwesen, die einer geschlossenen Welt angehören. Der zweite Grundsatz: Leben ist ein kosmisches Geheimnis. Alle Weltreligionen gehen darin einig, dem von ihnen mitgeteilten Leben wahre Unbegreiflichkeit zuzusprechen. Als einziges Beispiel genüge die große Aussage des Paulus: Wie sollen denn die Toten auferstehen? Mit was für einem Leibe sollen sie denn kommen? Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden alle verwandelt werden, und das plötzlich in einem Nu, beim Stoß der letzten Posaune. 1. Korinther 15, 51 folgende. Im 19. Jahrhundert hat die inbrünstige Liebe der deutschen Romantik zum Leben einer entsprechenden Begriffsbestimmung zugestrebt, etwa in den Worten des Schweizer Arztes Ignaz Paul Vital Troxler 1780 bis 1866. In der Menge von Vorurteilen, in welchen wir befangen liegen, gibt es nur eines, ein einziges, welches uns eingeboren ist. In diesem muss sich also das Urteil des Lebens offenbaren. Was ist und erscheint, lebt. Und was lebt, liegt unter dem Zauber der Erscheinung und Existenz. In diesem Zauber des Lebens liegt es selbst bewahrt als ein wundervolles Geheimnis und geheimnisvolles Wunder. Erscheinung und Existenz zugleich und zusammen, ununterscheidbar, sind Leben. Das Leben als Urteil erscheint im Geheimnis der Erscheinung, wie es Wunder der Existenz ist. Das Leben kann also nichts anderes finden als sich selbst. Des Lebens Problem ist das Leben. Es ist das Unbekannte, von der Menschheit von allen Seiten gesuchte und nicht gefundene, weil es selbst keine Seite ist. Noch immer und überall verlor es sich in seinem eigenen Labyrinthe. Über das Leben und sein Problem 1806. Ein halbes Jahrhundert früher findet man die Verherrlichung des Lebens in einem Spruche des schwäbischen Theologen Friedrich Christoph Oettinger 1702 bis 1782. Nun ist das Wort Leben das Allerunerklärlichste. Es enthält Licht und Dunkel, Hitze und Kälte, Weiß und Rot und alle Regenbogenfarben. Lasset uns nicht mit andern um Worte zanken. Ist jemand unwissend so sei er unwissend im Begriff der Grundweisheit. Unter dem Schutz solcher Anschauungen vom Leben vermeiden wir die Gefahr, den Charakter des Jesus zu rationalisieren, ihn als ein Gebilde der Vernunft und des Willens hinzustellen. Jesus steht unter den Kräften des Weltenraumes und seine Echtheit entfließt unmittelbar dem Kosmos. Der dritte Grundsatz: Religion ist die menschliche Empfänglichkeit für eine kosmische Kundgebung. Wir Menschen können nur die irdischen Spuren göttlichen Wesens kennen, nicht aber diese selbst, also nur die Wirkung, nicht das Wirkende. Dieser Spurencharakter der Religion, der uns in den Makrokosmos verweist, kann in der geschichtlichen Erscheinung des irdischen Jesus in einen Mikrokosmos hinein verfolgt werden. Ein solcher naturhaft religiöser und gar religionsschöpferischer Mensch gibt uns von der Religion Bescheid, wie sonst ein bedeutender Mensch von irgendeiner anderen Lebensgepflogenheit, in der er sich auszeichnet. Eben deshalb sind wir nicht erstaunt, in den drei ersten Evangelien Aussagen über Religion bildlich und nicht begrifflich ausgedrückt zu finden. In echter Religion wandelt der Gott oder ein Göttliches über die Menschenerde und der Abdruck seiner Fußsohlen bleibt als etwas uns Wahrnehmbares zurück. Er ist über uns dahingegangen, sonst wären die Abdrücke nicht da. Religion ist die in der Menschenerfahrung eingedrückte Fußspur Gottes. Sie ist Wirklichkeit, weil sie, wo sie wirkt, eine Spur göttlicher Wirkung zurücklässt. Die obigen drei Grundsätze bilden die metaphysische Prämisse unserer Jesusdeutung. Das will besagen, nicht, dass wir irgendwie rückfällige Apologeten sind, wohl aber, dass wir einer materialistischen Wissenschaft wären, wenn sie den Riegel schieben will für eine im richtigen Verstande okkulte Erklärung des jesuischen Wesens aus kosmischen Anschlüssen und Untergründen. Will heute eine Auslegung der synoptischen Texte das unvergänglich Lebendige an Jesus aufzeigen, so muss sie sich eines Begriffes vom Leben bedienen, den die heutige Menschheit versteht. Dem Leben aber, wie er es verstand, wollte Jesus dienen als sein Lehrer unter den Menschen. Und so fasste ihn auch die Öffentlichkeit auf. Didaskalos und Rabbi wird er immer wieder angeredet. Seine Verkündigung war eine Lebenslehre. Die Frage, wie weit er damit dem angestammten und zu seiner Zeit hochstehenden und blühenden Lehrstande seines Volkes angehört habe, also selber ein zünftiger Doktor heiliger Schrift gewesen sei, lässt sich aus den Synoptikern nicht bündig beantworten, aber deshalb auch sich nicht rundweg verneinen. Man müsste wissen, wie weit er wirklich in seiner Jugend rabbinische Schulung genossen und ob er sich einschlägigen Prüfungen unterzog. Ansonst hätten ihn Selbststudium und die mit seiner Begabung zusammenhängende Weltkenntnis so weit gebracht, dass ihn das Volk nicht anders ehrte, als hätte er die Ausbildung eines Rabbiners genossen und die dazu gehörigen Titel durch abgelegte Examen rechtmäßig erworben. Erstens. Die Synoptiker geben kein falsches Bild vom irdischen Jesus, nicht einmal ein ungenaues, nur ein undeutliches. Die Deutlichkeit verstärkt sich in dem Maße, als wir unsere eigene Handhabung der Überlieferung verfeinern und verbessern. Was wäre zum Beispiel damit gesagt, dass Jesus ein jüdischer Rabbi war? Zunächst so viel, dass er ursprünglich kein Prophet war wie der Täufer, nach den Berichten von Anfang an. Markus 11, 32, Matthäus 11, 9. Ausdrücklich Rabbi wird Jesus gelegentlich angeredet. Markus 9, 5, 10, 51, 11, 21, 14, 45. Wo die Anrede auf Herr lautet, wie meistens im jetzt griechischen Text, ist seine Zugehörigkeit zum Stande der Schriftgelehrten damit gemeint. Die Form seiner Sprüche, ihr Tonfall, ihre Sinnbehandlung lassen die rabbinischen Schulregeln durchblicken. Eine ganze Reihe seiner bekanntesten Worte finden sich überraschend ähnlich, ja wörtlich gleich, in den Spruchsammlungen der Rabbinen, zum Beispiel Matthäus 6, 26, 34, 7, 2, 7, 24 folgende, 10, 29 folgende, Lukas 15, 8 folgende, 17, 7 folgende. Da Jesus erst auch in den Synagogen auftrat, war er also zur Lehrtätigkeit an offizieller Stelle zugelassen. Er stellte sich zum Meinungsstreit. Seine Beweisführung unterschied sich nicht von den üblichen Gepflogenheiten, ja, auch der Gleichnisrede bedienten sich die Rabbinen. Wenn er nach dem höchsten Gebot fragt, Markus 12, 28 bis 34, wandelt er völlig in ihren Fußstapfen. Er mag einst erlernte oder angewöhnte Redeformen zwanglos ausgeübt haben. Anstoß erregt er mit Freiheiten, die sich ein untadeliger Rabbi kaum noch gestattet hätte. So durften sich in der Umgebung eines solchen Frauen nicht finden. Von Jesus wird aber weiblicher Umgang mehrfach gemeldet. Zur äußeren Ordnung seiner Anhängerschaft trugen offenbar auch Frauen aus den oberen Ständen, darunter namhaft Begüterte, das ihrige bei. Maria, genannt Magdalena, von der sieben schlechte Geister ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Chuza, der im Hofhalt des Herodes bedienstet war, und Susanna und viele andere, die steuerten aus ihrem Vermögen bei. Lukas 8, 2 folgende. Vollends verstieß er gegen das rabbinische Herkommen durch seinen Verkehr mit gesellschaftlich anrüchigen Leuten. Außer zu Zöllnern und Sündern ließ er sich auch zu Dirnen herab. Ebenso wenig passte es zu einem Rabbi, dass Jesus für die Kinder so viel übrig hatte. Diese Merkmale deuten alle übereinstimmend in der Richtung unserer Gesamtauffassung, dass Jesus, seit er bei Johannes zum Apokalyptiker geworden war, seine Stellung zur Öffentlichkeit geändert habe. Man hat schon religionsgeschichtlich Jesus mit Mohammed verglichen als Menschen, die nach der Auffassung ihrer eigenen Sippe nichts Rechtes gelernt hätten. Dann aber mag er mit einem gewissen Unmut, wenn nicht mit Hass, ins Gegenteil umgeschlagen und alle verschulte Gelehrsamkeit von sich geworfen haben, so dass doch ein nachträgliches, bewusst gewordenes Analphabetentum daraus entstand. Ein galiläischer Landrabbi also, von dem man sich etwas versprochen hatte, heller Kopf, scharfsinnig, geschickt in der gelehrten Debatte, aber zu Grübelei neigend und mit bedauerlich geringem Respekt für die geltende Oberschicht, war dann bei Johannes dem Täufer um seinen Halt gekommen. Als offener Gegner des bestehenden, als kecker, unbelehrbarer Neuerer des frommen Herkommens entfachte Jesus eine religiöse Volksbewegung. Und da er in der Folge vor keiner Unbesonnenheit zurückschreckte, kam er schließlich auf die Bahn schriftenloser Vaganten, und wenn ein moderner Polizeiinspektor die durchaus berechtigte und wohlbegreifliche Auffassung der damaligen spätjüdischen Volksväter zu schützen den Auftrag erhielte, so müsste er damals diesem begabten, entgleisten, sauber über die Grenze abgeschoben haben. Was in ihm, als er halbwegs Rabbi war, das Standesbewusstsein zertrümmerte, wird eben das apokalyptische Gefühl für Verantwortung und Bereitschaft gewesen sein. Jenes unterstrichene Wachbewusstsein, das ihm die Synoptiker in den letzten Redepartien zuschreiben. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Kleiderquasten lang, Matthäus 23,5. Ihn selbst hält diese Kritik nicht ab, die Quaste als rabbinisches Standesabzeichen zu tragen, Matthäus 9,20, 14,36. Man braucht nicht einem unzulässigen Psychologismus zu verfallen und an der synoptischen Gesamtfigur unerlaubt herum zu modernisieren, wenn man sich einige Szenen realistisch ausdenkt. Diese Mahlzeiten zum Beispiel im Orient, wo noch heute, sofern es echt arabisch zugeht, unaufhörlich das silberne Waschgefäß herumgereicht wird zur Reinigung der Hände, die Not tut, da Teller gänzlich fehlen und jeder mit den Fingern zulangt, um, welche Speise es sein mag, Hühnchen, Braten, eingemachtes Salat, aus der Schüssel herauszupflücken. Ein Pharisäer lud ihn zu sich zu Tisch. Er fand sich ein und legte sich an die Tafel, aber dem Pharisäer fiel es denn doch auf, dass er sich vor dem Mittagessen nicht noch die Hände wusch. Da sagte der Herr zu ihm: Natürlich, ihr Pharisäer, ihr reinigt den Becher und die Platte außen herum, aber euer Inneres ist voll Unrat und Bosheit. Lukas 11, 37 folgende. Nichts strebt der Annahme entgegen, dass Jesus ihm entgegengebrachte Freundlichkeiten unhöflich erwiderte, namentlich auf das Ende hin, wo es hart auf hart ging. Da war er eben fest entschlossen, in jede Gebärde hinein wahr zu bleiben. Und das hieß so viel als keinen Pardon dem Verächter der Armen und Beschränkten. Es hält ihn nicht. Den Vornehmen schleudert er ins Gesicht: Ihr Narren, Matthäus 23, 17, Lukas 11, 40, während er an den Gebrauch dieses Ausdrucks Höllenstrafe knüpft, Matthäus 5, 22. Aber eben dort ist der Bruder gemeint, denn jede Vergebung setzt voraus, dass der andere allezeit bereit sei, sein Unrecht zu bereuen. So ist ihm die Welt gespalten in jene und in die Seinen. Genau wie für die anderen die Verachtung nach unten, so nun bei ihm die Verachtung nach oben. Ja, er umgab sich mit Bettlern und Kretins, wenn es sein musste, obschon der bescheidene Wohlstand und die verschämte Armut die ihm genehmste Umgebung geboten zu haben scheinen. Zweitens, bei aller Bedürfnislosigkeit an sich selbst und aller Sympathie für die Bedürftigen jeder Art verbirgt sich ihm volle Menschlichkeit, weil wir uns offenbar in dem entscheidenden Punkte, von dem aus sich hier das Urteil zu bilden hat, auf die Überlieferung verlassen können. Nichts in ihr schreibt ihm Neigungen zu, die auf einen Hang zur Askese schließen lassen. Die Krisen, die er zu bestehen hatte, treiben ihn wohl in die Einsamkeit, und es ist möglich, dass der Aufbruch nach dem Süden nicht zuletzt der drohenden Gemütsverdüsterung zuzuschreiben ist, die ihn in seiner dritten Johanneszeit überfiel. Die jetzt übermalten Leidensweissagungen können wohl über wirklich vorhandene Anwandlungen zur Melancholie aus jener Zeit der Enttäuschungen aufgelegt worden sein. Mönchische Weltflucht ist für ihn nicht in Frage gekommen. Charakteristisch ist vielmehr, dass er zur Lösung aus dem Innenkampf die Welt gerade aufsucht und in die Hauptstadt einzieht, um dort seiner überhandnehmenden Verzweiflung die Spitze zu bieten. Dieses alles deutet darauf hin, dass sich ihm die Welt als Fülle darbot. Sein Leben lag vor ihm da in einer festen Richtung, die er einschlug, ohne dass sie knickte. Und er besaß Kraft und Ausdauer, seinen Weg zu Ende zu gehen. An der Jesusgestalt der Urgemeinde leuchtet als helle Seite, die liebliche und friedliche Umwelt seiner Heimat hervor. Die ihm zugeschriebene tägliche Erfahrung spiegelt bunte Fülle wider. Anorganisches Salz. Matthäus 5, 13, Lukas 14, 34 folgende. Perle. Matthäus 7, 6, 13, 45 folgende. Pflanzen. Gras. Matthäus 6, 30, Markus 4, 28. Unkraut. Matthäus 13, 25 folgende. Weizen. Lukas 22, 31. Matthäus 13, 25 folgende. Senfkorn. Matthäus 13, 31, 17, 20. Lilie. Matthäus 6, 28. Feigenbaum. Matthäus 21, 18 bis 21, 24, 32. Trauben. Lukas 6, 44. Tiere. Raubvögel. Matthäus 24, 28. Hunde. Matthäus 15, 26. Schafe. Matthäus 9, 36. Johannes 6, 16. Markus 6, 34. Sperlinge. Matthäus 10, 29 folgende. Lukas 12, 6. Henne und Küchlein. Matthäus 23, 37. Lukas 13, 34. Täglicher Betrieb. Das Netz wird durch das Binnenmeer geschleppt. Matthäus 4, 20, 13, 47. Lukas 5, 4. Wachtürme werden gebaut zum Krieg führen. Lukas 14, 28 bis 32. Und Häuser zum Bewohnen. Matthäus 7, 24 folgende. Der Zollbeamte sitzt am Schlagbaum. Matthäus 9, 9 folgende, 11, 19. Der Pharisäer schreitet erhobenen Hauptes durch den Tempel. Lukas 18, 11. Kinderspielen. Lukas 7, 32. Der Sohn richtet seine Bitte an den Vater. Matthäus 7, 11. Der Schüler ordnet sich seinem Lehrer unter. Matthäus 10, 24 folgende. Blinde werden herumgeführt. Lukas 6, 39. Diebe brechen ein. Matthäus 6, 19 folgende. 24, 43 folgende. Der Hausherr kehrt heim. Lukas 12, 43. Ein Verwalter veruntreut anvertrautes Gut. Lukas 16, 1 bis 12. Der Arzt steht am Krankenbett. Matthäus 9, 12. Lukas 5, 8, 43. Der Bräutigam schmaust mit den Brautführern. Matthäus 9, 15. Eine Witwe steht vor dem ungerechten Richter. Lukas 18, 1 bis 5. Der wuchernde Geizhals und Schacherjude. Lukas 12, 15 folgende. Der unbarmherzige Knecht. Matthäus 18, 28 folgende. Der missratene Sohn. Lukas 15, 11 bis 32. Die ungleichen Brüder. Matthäus 21, 28 bis 31. Der böse Weingärtner. Markus 12, 1 bis 12. Die widerwilligen Hochzeitsgäste. Matthäus 22, 1 bis 14. die Brautjungfern mit ihren Öllampen, Matthäus 25, 1 bis 13. Einen solchen unabsehbaren Reigen von Natur- und Sittenbildern lässt die Vorstellung der Urgemeinde von Jesus an seiner schauenden Seele unaufhaltsam vorübertreiben. Man spürt es den hier zusammengestellten Zügen förmlich an, wie froh bewusst sich die Überlieferung gewesen ist, keine Dogma, kein heiliges Abstraktum in den Mittelpunkt der Gemeindeverehrung schieben zu müssen. Wohl hat sie den irdischen, sündlosen zunächst einmal stilisiert, indem sie ihn typisierte. Wir haben die drei Idealformen, unter denen sie ihn anschaute, in einem früheren Zusammenhang besprochen. Den davidischen Königsspross, den vom Heiligen Geist erzeugten physischen Gottessohn und den demütigen Ebioniten und Weisheitsbeflissenen im Jesusbild der Urgemeinde. Es gehört nun in die urheberische Psychologie der Urgemeinde, dass sie in der erzählenden Ausschmückung dieses dreifachen Idealbildes sich nicht wie sämtliche sonstige spätjüdische Pseudepigraphen mit den romanhaften Kulissen dieser volkstümlichen Traktatliteratur begnügt, sondern ihre eigene Volkstümlichkeit auf eine realistische Behandlung der Schauplätze abstellt, durch die mehrfach einige greifbare Modellhintergründe noch hindurchscheinen, weil sie die Tendenz der schriftstellerischen Schablonen doch nicht völlig hat aufsaugen können. Noch mehr aber wird die Tendenz der Innenausgestaltung offensichtlich. Keine pneumatische Wesenheit von dogmatischer Herkunft soll geschildert werden, wohl aber ein irdischer Held, ein gottentstammter Glaubensheld. Wir sind in historischer Hinsicht einig, wie wenig die drei ersten Evangelien den Ansprüchen an eine Biografie genügen. Wir sollten darüber aber nicht fortwährend übersehen, wie wenig sie eine solche, wie sehr dagegen ein menschliches Charakterbild zu liefern, sich angelegen sein ließen. Dass sich von ihnen diese Absicht je erreichen ließe, schlossen die Umstände, unter denen sie gehegt werden müsste, aus. Alle vorhandenen Ansätze zu charakterkundlicher Mitteilung wurden von der Christusdogmatik verschlungen. Sie sind aber da. Wir stellen einige zusammen. Zunächst Züge seiner starken bürgerlichen Mannhaftigkeit. Sogar seine Gegner stellten ihm das Zeugnis aus: Meister, wir wissen, dass du aufrichtig bist, dass du den Weg Gottes weisest, der Wahrheit gemäß, du fragst nicht nach, was es auch sei, denn du kennst kein Ansehen der Person. Lukas 20, 21. Treffend heißt es von seiner unbeirrbaren Menschenkenntnis: Er sah ihre Gedanken und sagte: Weshalb denkt ihr Böses in euren Herzen? Matthäus 9, 4. Oder auch von seiner Art, die Menschen zu nehmen. Er kannte ihre Gedanken und sagte zu dem Mann, in dessen Hand kein Blut mehr floss, »Steh auf, begib dich dort in die Mitte.« Lukas 6,8. Er reagiert auf die Situation, in der er steht. Es machte ihm nichts aus, wen er vor sich hatte. Jesus ergriff das Wort, »Du, Simon, ich habe dir etwas zu sagen.« »Meister, rede«, versetzte dieser. Lukas 7,40. Er verachtete die öffentliche Meinung von Grund aus. »Jammervoll, wenn alle Leute zu euch schönreden.« Lukas 6,26. Dabei geraten der Weltfreund des Lukas und der Ebionit bei Markus Matthäus etwas durcheinander. Jesus lässt sich auch gern einladen. Lukas 5,29, 7,36, 10,38, 11,37, 14,1, 15,2, 19,6, 22,11 folgende, Markus 14,3. Er verlangte dann, als Gast geehrt zu werden, mit Fußwaschung, dem Begrüßungskuss und der Ölung des Haupthaars. Lukas 7,44 bis 46. Über der Befeuchtung mit einer wohlduftenden Flüssigkeit durch eine dankende Frauenhand lebt er auf. Lukas 7,37 folgende, Markus 14,3 folgende. Er legt gelegentlich Wert auf sorgfältige Kleidung, trägt die Quaste, die nur dem Gesetzeslehrer zusteht, am Mantel. Matthäus 9,20, 14, 36. Seine Lust am Essen ist indessen etwas Beiläufiges, Vorübergehendes. Ihr auch sorget euch nicht darum, was ihr essen und trinken werdet, und zerbrecht euch den Kopf nicht darüber. Lukas 12,29. Nehmt euch in Acht, dass euch die Herzen nicht schwer werden durch Völlerei, Trunksucht und Lebenssorgen, sonst fällt der Gerichtstag unversehens über euch wie ein Netz. Lukas 21,34. Sorgen der Welt, Lockung des Reichtums und Vergnügungssucht ersticken, wenn sie sich erst eingeschlichen haben, das Lebenswerk jedes Menschen so sehr, dass das Wort unfruchtbar wird. Markus 4,19. Der Mensch soll sich in der Hand haben und der Arbeiter hat ein Recht auf seine Nahrung. Matthäus 10,10, Lukas 10,7. Des Ferneren hat Jesus sehr gern von Hochzeiten erzählt. Matthäus 9,15, 22,2 folgende, 25,1 folgende, Lukas 12,36, 14,8. Die Ehe hat er einmal für heilig und auflöslich erklärt, im Anschluss daran aber einen rätselvollen Ausspruch getan, von den Eunuchen um des Himmelreichs willen. Matthäus 19,3 bis 12. Sein Hauptjünger verließ Weib und Haus, um ihm nachzufolgen. Matthäus 14, 1927. Über den Umgang der Geschlechter hat er die unerbittliche Behauptung aufgestellt, dass zwischen der ausgebrochenen Begierde und dem sittlichen Zufallekommen überhaupt kein Unterschied bestehe. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du darfst keinen Ehebruch begehen. Ich aber sage euch, wer nur irgend nach einer Frau sich umschaut mit Lüsternheit, hat mit ihr in seinem Herzen bereits Ehebruch begangen. Matthäus 5, 27 folgende. Seine eigene Ehelosigkeit erscheint im tragischen Lichte seines Verständnisses für Kinder und seiner Liebe zu ihnen. Markus 9, 36 folgende, 10, 13 folgende, Matthäus 7, 11, 11, 16, 25, 21, 15. Mit alledem erfasste die Urgemeinde sein Lebensgefühl in einer mächtigen Ausspannung zwischen äußersten Gegensätzen, die anderen solchermaßen in sich zu vereinigen kaum je beikommen dürfte. Dies führt auf die rein menschliche Überlegenheit, die ihm die Überlieferung zuspricht. In der Ausübung seines religiösen Verkündigungsberufes bewies er eine erstaunliche Vielseitigkeit. Gegensätze, Steigerungen, Häufungen, Wiederholungen hätten, so wie sie nun vorliegen, seinen Reden ihr Gepräge verliehen. Matthäus 6, 19 folgende, 25 folgende, 7, 7, 16 folgende, 24 folgende, 12, 33, 13, 1 folgende, 16, 11 folgende. Im Auf- und Niederschwanken der Gegensätze, in deren Fülle nie etwas seines Gegenteils ermangelt, erscheinen uns die zahlreichen Spuren von Ungeduld, eine unausbleibliche Folge der Enterwartungsspannung nur wie das Widerspiel oder doch der Ausgleich einer beispiellosen Geduld. Ich habe eine Taufe zu bestehen und wie drängt es mich, bis sie vollendet ist. Lukas 12, 50. Selbstzügelung. Auch das Unkraut soll man ruhig weiter wachsen lassen. Matthäus 13, 24 folgende. Weitblick. Dem unfruchtbaren Feigenbaum wird noch ein weiteres Probejahr zugestanden. Herr, lass ihn noch dieses Jahr, indessen will ich ihn noch umgraben und düngen, vielleicht bringt er künftig Frucht, wo nicht, so magst du ihn heraushauen lassen. Lukas 13, 8 folgende. Ausharren im Ziel der Liebe. Dem einen verlaufenen Schaf geht nach, selbst wer ohne es noch 99 hat. Und wenn er es gefunden, legt er es auf seine Schulter mit Freuden, kehrt heim, ruft Freunden und Nachbarn zu, freuet euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf gefunden. Lukas 15, 5 folgende. Und gleich hinterher? Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat und verliert eine davon, zündet nicht Licht an und scheuert das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet. Lukas 15, 8. Ebenso lässt es der barmherzige Samariter an nichts fehlen, bis das halbtot am Straßenrand aufgelesene Opfer eines Raubüberfalls wieder völlig genesen ist. Lukas 10, 33. Der ungerechte Richter aber sagt: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und keine Menschen nachfrage, will ich doch der Witwe zu ihrem Recht helfen, weil sie mich belästigt, sonst kommt sie noch und zerkratzt mir das Gesicht. Lukas 18, 4. Auf das gute Ackerland ist der Seelensame der ausgestreuten Kunde bei denen gefallen, die mit rechtschaffenem Herzen das gehörte Wort festhalten und Frucht bringen mit Beharrlichkeit. Lukas 8, 15. So ließe sich noch um ein gutes Teil weiterfahren. Wie aber, wenn wir nun gar noch den in tiefster Drangsal ausgestoßenen Gewissheitsschrei: Gerettet wird, wer bis ans Ende ausharrt, Matthäus 10, 22, 24, 13, in das Schubfach Unabhängigkeit einschachteln wollten. Daraus folgt: Profane Charakterkunde kann Jesus nur einen guten Mann sein lassen, der, wenn es die Bosheit der Welt zulasse, in ihr der menschlichen Güte aufhelfen möchte. Nur treibe er Geduld und Langmut, denn doch nicht so weit, dass er dabei überrumpelt werde. Die einfache Zusammenzählung einzelner Züge im Überlieferungsbilde führt zur sicheren Verzeichnung. Werden feste Umrisse für ein Charakterbild aus dem Material herausgepresst, weil man wohl mit Recht sagen kann, es enthalte sie, so nimmt die Verwirrung erst recht überhand. Die Zusammenstellung der Charakterzüge aus der Überlieferung erinnert in dem mechanischen Gefälle der einzelnen Überlieferungsbestandteile zu immer neuen Figuren und Einstellungen bei sich gleichbleibender Art der Farben und Prospekte an ein Kaleidoskop. Aber gerade ein solcher Vergleich rückt doch nur wieder die überwiegende Lebendigkeit der Überlieferung ins Licht, die keineswegs nur aus solchen toten Glasstückchen und Moosblättchen sich zusammenschiebt. Richtig aber ist, dass wir vor einer unleidlichen Unzulänglichkeit des Materials stehen, so reich es an und für sich uns zukam. An allen diesen menschlichen Charakterzügen, die sich ihm entnehmen lassen, ist ebenso viel unbeweisbar, als es geschichtlich wahr sein kann. Infolgedessen müssen wir uns darauf beschränken, uns an diejenigen Züge der Überlieferung zu halten, wo sich der Blick in seinen religiösen Charakter öffnet, in die Struktur seines Glaubens. Hierzu reicht sie aus und wird damit nicht überfragt. Drittens. Wichtig ist, nicht nur wie der uns überlieferte Jesus dem Besitz irdischer Güter widerrät, sondern auch, wie er diese Abmahnung begründet. Häuft auf Erden nicht Schätze auf, wo sie Rost und Motten fraß, um ihren Glanz bringen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Matthäus 6, 19, 21. Es folgt eine nicht weniger aufschlussreiche Stelle, wo ebenfalls die Welt als Erscheinung in Betracht fällt. Der Leuchter des Leibes ist das Auge. Wenn dein Auge durch nichts getrübt wird, so wird dein ganzer Leib hell schimmern. Wenn aber dein Auge schlecht ist, wird dein ganzer Leib sich verfinstern. Matthäus 6, 22 folgende. Lukas fügt demnoch, leider in kaum verständlicher Lesart, bei: Wenn nun dein ganzer Leib hell ist, ohne ein finsteres Teilchen, so wird er von innen her so hell sein, wie wenn, von außen her, die Leuchte dich hell bestrahlt. Lukas 11, 36. Es ist dies die viel ausgelegte Stelle vom Innenlicht, Lumen Internum. Daran ist das Gebot geknüpft, nicht in sich selbst etwas für leuchtend zu halten, was eigentlich finster sei, also ja nicht der Selbstverblendung zu verfallen. Siehe also zu, dass nicht das Licht in dir Finsternis ist. Lukas 11, 35. Mit der Mahnung, über sich selbst klar zu sein, sich selbst und anderen nichts vorzumachen, bleibt Jesus keineswegs an der Oberfläche haften. Aber nicht nur eine Gewissensfrage des Einzelnen macht Jesus in den Synoptikern aus dem Erleuchtungsgedanken. Als hätte er das Absprechende und Verneinende gescheut, das auch in der Selbstprüfung und je strenger, desto schärfer den Ausschlag gibt, sind ihm Licht und Leuchte, Glanz und strahlender Wert, lockende, werbende Leuchtkraft, willkommener Maßstab für eine Bejahung der Welt. Er denkt an die Hügelstätte der Heimat, aus deren einer er selber stammt, und denkt an den herben Geschmack des Salzes im Brot, der besser ist als süßlicher Gaumenkitzel, und sagt: Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade wird, womit soll man ihm zu seiner eigenen salzigen Kraft nochmals verhelfen? Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet man nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern man stellt sie auf den Leuchter und sie leuchtet allen im Hause. So leuchte euer Licht vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5, 13 bis 16. Hier sind mehrere Sinnbilder verbunden, um die großen Vorzüge der Sichtbarkeit, dem Gottesreiche, nachzurühmen. Die hochgelegene Bergstadt, der ragende Leuchter, besitzen sinnenfällige Anziehungskraft. Es gibt aber auch eine andere sinnenfällige Welt als nur die dem Auge zugängliche, was ertastet wird, aber auch was die Zunge schmeckt, besitzt dieselbe Unentbehrlichkeit. Jesus denkt daran, wie die Religion seiner Gegenwart doch an Kraft gewann, seit Johannes sie gesalzen hat. Aber was ist aus diesem Salz geworden? Die selbstsüchtige Fastentäuferei der Jünger des Johannes hat ihm die Kraft genommen. Jetzt schmeckt es fade. Voll von dem Lichte sein, das die Gottessöhne von innen ausstrahlen oder das von außen auf sie fällt, so dass man gar nicht anders kann, als in ihm sehend werden, solches wirkt ein unwiderstehliches Liebesgefühl. Die Seligkeit des Gottverbundenen strahlt aus und beleuchtet, was er wert ist. In der gleichen Linie, wonach der Gottzugehörige nach außen Kraftwirkung ausübt, indem aber anstelle der sichtbaren eine schmeckbare Eigenschaft trat, liegt die Würzung durch Feuer. Die streitbaren Mitglieder der irdischen Gottesherrschaft müssen, um dieser ihrer Bestimmung gewachsen zu sein, sich noch besonders beizen lassen. Jeder soll über dem Feuer zubereitet werden. Markus 9,49. Mit dieser Übersetzung wird vielleicht der Tiefsinn dieses Spruchs am richtigsten wiedergegeben. Für Gott kann nur streiten, wer ihm angenehm und schmackhaft geworden ist. Leiden und Drangsale sind Mittel zu einer Läuterung, die dann zur religiösen Vollendung im Sinne von Matthäus 5,48 führt. Salz und Feuer widersprechen sich in diesem Zusammenhange nicht. Sie ergänzen sich vielmehr zu einer neuen, besonders kühnen Variante auf dem für die jesuische Erfindung unerschöpflichen Vergleichsfelde der Ernährungssymbolik. Sonst holt sich das Urchristentum seine sinnlichen Vergleiche für die Gottwohlgefälligkeit auch noch beim Geruch. Süßer, wohlriechender Duft, Epheser 5,2, Philipper 4,18. Oder beim Gehör, wohllautend, Epheser 4. Im Unterschied von dem griechischen Gebrauche des Würzungsvergleiches, die sich mehrfach bei Plutarch findet und dann dem Feuer eine Steigerung der kulinarischen Vortrefflichkeit für die Speise beimisst, atmet derselbe Hinweis in unserem Spruch den furchtbaren Ernst des echten apokalyptischen Sprachgebrauchs. Der Sichtbarkeit des Leuchters und der Bergstadt entspricht die schärfere Zubereitung der Jesusanhänger gegenüber dem milderen, laxeren der pharisäischen Ansprüche. Anderswo ist der Vergleich abgeschwächt. Lukas 14,34, Kolosser 4,6. Aus allem dem ist doch zu ersehen, wie Jesus erlebt hat. Wir dürfen sagen, sein Erleben sei außerhalb des Wahrheitsbegriffs zustande gekommen. Wahrheit ist neben Licht und Leben ein Führerbegriff des vierten Evangeliums. In den drei ersten findet sich der Ausdruck in Jesu Munde nicht vor. Belanglose Ausnahme einer Redefloskel bei Lukas 4,25. Mit einem anderen Ausdruck steht es ähnlich. Das Gewissen, Synei Thesis, bei Paulus, wenn auch kein führender, so doch auch kein entbehrlicher Begriff, kennen die Synoptiker nicht. Anstelle von beidem sind sie geradezu durchwachsen mit einem ganz anderen Gedanken, der den Forderungswert von Wahrheit und Gewissen gesteigert in sich enthält. Dies ist der Gedanke der Wachsamkeit oder Bereitschaft. Bald kam das Reich Gottes herbei und dann brach die Gottesherrschaft in Kraft an. Deshalb gab es nur ein Gebot, nicht hinter diesen großen Augenblick zu kommen. Davon handeln wir später, wenn wir über die Herbeikunft des göttlichen Gnadenreichs zu reden haben, im vierten Abschnitt des vierten Hauptstücks. Jetzt kam das Reich Gottes bald und in Kraft. Damit ist ein neuer Seelenzustand gemeint und gefordert. Es steht also mit der psychologischen Beurkundung der historischen Jesusgestalt in den drei ersten Evangelien genau gleich wie mit der literarischen. Sie ist in einem Augenblicke als eine im Fluss befindliche Entwicklung noch nicht ihren Abschluss erlangt hatte, zum Stillstand gekommen. Wir befinden uns als Psychologen angesichts dieser Charakterstellen in genau der gleichen Verlegenheit wie die Formgeschichte, wenn sie es mit chronologischen und topografischen Angaben bei den Synoptikern zu tun bekommt. Mittelbar feiert der Tatsachensinn der Urgemeinde dabei eine nicht zu übersehende Genugtuung, die man ihr zugestehen muss und nicht vorenthalten darf. Es war in ihr eine Empfänglichkeit für die realistische, im heutigen Sinne psychologisch interessante Seite am Werke, ein Blick auf das menschlich genialische Wesen ihres Herrn und Heilandes, das nur nach und nach durch ihr dogmatisches Kultbedürfnis umwölkt und zugesponnen wurde. So kam der körnige, erdhaltige Vortrag dieser urchristlichen Kultgeschichten zustande, dessen Erbauungskraft zwei Jahrtausende nicht abnutzen konnten und wurde eine zeichnerisch verschwommene Künstlichkeit der Erfindung, unter der die spätjüdischen Pseudepigraphen »Leider alle leiden« für die Jesuserzählung vermieden, aus dem offen daliegenden Grunde, weil die urchristliche Jesusmemorie vom biografischen Erinnerungen herkam und nicht die Spruchweisheit einer Dogma-Literatur leblos der Puppe einer Heilsabstraktion umhängen musste.